Ich lese uns den Predigttext, der heute in Matthäus 16 in den Versen 13 bis 20 steht. Als Jesus die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie: Manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie: Und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus: Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sie streng an, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Wer bin ich für euch? Wer bin ich für dich? Jesus stellt hier eine der fundamentalsten und wichtigsten Fragen des christlichen Glaubens. Es geht hier nicht um eine korrekte, um eine präzise, sachliche Beschreibung von Jesus. Es geht nicht um eine Information, die wir für einen Lexikonartikel oder für einen Wikipedia-Eintrag zusammensuchen sollen. Es geht hier um die persönliche Beziehung, dein persönliches Verhältnis. Und da ist Neutralität und Objektivität in der Form nicht möglich. Bei der ersten Frage, was sagen die anderen über mich, da ist das noch einfach. Fremde Meinungen und Ansichten wiedergeben, das ist nicht verfänglich und gibt auch nicht zwangsweise etwas von der eigenen Meinung, von einem selbst etwas preis. Und damals wie heute gibt es viele unterschiedliche Ansichten, wer dieser Jesus denn war. Für einige ist er freundlich und sympathisch, ein Revoluzer im friedlichen Sinne, der das System durcheinander bringt und Sachen in Frage stellt. Oder vielleicht ein weiser Mensch, der weise große Lehren hatte. Jemand, dem man also gerne zuhört und sich inspirieren lässt. Vielleicht sind auch Leute skeptisch ihm gegenüber oder sogar feindselig und können ihn nicht leiden für das, was er ist oder was er gesagt oder getan hat. Wir alle können sehr viel über diesen Jesus sagen. Wir können berichten, wir können Aussagen über ihn treffen, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise persönlich werden soll. Aber Jesus ist nicht so sehr an dem allgemeinen Meinungsbild der Menschen interessiert, sondern er möchte wissen, wer er für dich ist. Wer ist Jesus für dich? Und noch präziser nachgefragt, wer ist Jesus für dich heute? Wie stehst du zu ihm? Was ist euer Verhältnis, das ihr zueinander habt, er und du? Ist es für euch, zwischen euch förmlich, höflich, distanziert? Ist es herzlich, ist es innig? Bist du ihm gegenüber momentan vielleicht auch enttäuscht? Stellst du in Frage, ob er dich sieht, ob er dich kennt und wenn doch, ob er es dann überhaupt gut mit dir meint? Bist du in deinem Verhältnis zu ihm glücklich, erfüllt? Bist du dankbar? Oder vielleicht noch etwas völlig anderes? Welchen Stellenwert hat er gerade in deinem Alltag? Wo richtest du dich nach ihm? Wo gibt er den Ton vor, seine Worte, seine Weisungen, seinen Lebensstil, an dem du dich orientierst? Und wo ist er vielleicht nur Zaungast, darf zugucken aus der Ferne, aber bitte nicht sich einmischen? Die Antwort auf all diese Fragen, auf diese eine Frage, wer bin ich für dich, Das ist eine sehr persönliche Frage. Und diese Frage beinhaltet also, wie ich schon sagte, nicht nur eine Information darüber, wer Jesus ist, sondern sie gibt auch eine Auskunft darüber, über dein Verhältnis zu diesem Jesus. Und genau um dieses Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott, zwischen dir und Gott, dreht sich letztlich alles bei diesem Jesus. Denn darum ist er auch letztlich in diese Welt gekommen, um wiederherzustellen, was durch die Sünde ursprünglich gestört wurde, das persönliche Verhältnis zwischen dir und Gott. Dass diese Frage, die Jesus hier stellt, diese persönliche Frage, in gewisser Weise sogar intime Frage, wichtig ist, das wird auch an den äußeren Rahmenbedingungen deutlich. Jesus ist hier in einer Gegend mit seinen Jüngern, die weit ab ist von dem Gebiet, in dem er normalerweise aktiv war und umhergezogen ist. Caesarea Philippi ist ganz im Norden von Israel, weit außerhalb des Gebietes von Herodes Antipas, dem Herrscher des ursprünglichen Gebietes, wo Jesus lebte. Gut 2 Tage Fußmarsch von dem See Genezareth entfernt. Und der alltägliche Lärm und der Trubel ist hier nicht so stark. Hier ist etwas mehr Ruhe. Vielleicht so wie hier auch gerade im Gottesdienst, wo der Alltagslärm etwas leiser werden kann. Und dann stellt Jesus diese Frage und Petrus gibt dann die Antwort, seine Antwort stellvertretend für die Jünger. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist sein Bekenntnis. Und mir ist es an der Stelle einmal wichtig zu betonen und zu sagen, dass wir beachten müssen, dass Petrus, wenn er sagt, du bist der Sohn Gottes, nicht die zweite Person in der Trinität meint, wo wir sagen, die Dreifaltigkeit, die Trinität Gottes, die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass Petrus die Erkenntnis hat, Jesus das zuzusprechen und zu sagen, du bist Gott, du bist der Sohn. Dieses Verständnis hatte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Dieses Verständnis hatte keiner von seinen Jüngern. Das kam erst nach der Auferstehung. Der Sohn Gottes Begriff, dieser Titel, den gab es aber vorher dennoch schon. Und es war ein Begriff, der das andeutete, dass dieser König, auf den die Israeliten warteten, der große König, der seit David, seit Salomo erwartet wird und das Königreich Israel wieder aufstellt und aufbauen wird, dass dieser König, auf den man wartet, in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott stand. Dass er sozusagen adoptiert war von ihm und ein ganz besonderer Repräsentant Gottes in dieser Welt war. Es war also wirklich als ein Herrschaftstitel zu verstehen. Und Petrus möchte, wenn er das sagt, an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, Jesus, du bist für uns der wahre König. Du bist der, auf den Israel gewartet hat. Du bist dieser adoptierte Sohn Gottes, von dem die Psalmen und die Propheten gesprochen haben. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Aber noch nicht diese Dimension, dass Jesus auch wirklich Gott ist. Und das sage ich jetzt nicht, um diese Aussage von Petrus zu entwerten und das Gewicht daraus zu nehmen. Denn selbst mit seinem damaligen Verständnis von diesem Wort Sohn Gottes spricht er mit diesem Bekenntnis etwas ganz Besonderes aus und er geht auch ein großes Risiko ein. Denn er macht sich damit nicht nur zum Teil der prophetischen Bewegung aus den Zeiten des Alten Testamentes, die diesen großen König erwartet und auf ihn herbeisehnt, sondern es war gleichzeitig auch praktisch eine Kampfansage, eine politische Kampfansage an die weltlichen Herrscher und an die Mächtigen. Der wahre König, das bedeutet nicht, dass Herodes für ihn wirklich die staatliche Autorität ist. Auch nicht der Kaiser, der im fernen Rom saß und dem sich eigentlich alles unterordnen musste zu dieser Zeit. Die müssen gut aufpassen, denn hier ist Jesus, der wahre König. Das sagt Petrus damit aus. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass Jesus nicht der Erste ist, der diesen Titel als Sohn Gottes, als Messias damals verliehen bekommen hat. Es gab viele Messiasse, die damals aufgetaucht sind. Und sie kamen und sie gingen und sie gewannen ihre Nachfolger mit sich, die sich danach aber auch schnell wieder verstreuten, wenn ihre Anführer von den Herrschenden dann gefangen genommen wurden oder vielleicht sogar getötet wurden. Wenn man damals als ein möglicher Messias, als ein möglicher Sohn Gottes bekannt wurde, dann zog man damit die Aufmerksamkeit der Herrschenden auf sich und mit ziemlich großer Sicherheit letztlich auch ihre Feindschaft. Und das Risiko, das sie einging, ging auch ihre Nachfolger ein. Petrus geht mit diesem Bekenntnis hier ein großes Risiko ein. Denn er hat sich entschieden, alles in seinem Leben auf diese eine Karte zu setzen, auf diese Karte Jesus von Nazareth. Mit seinem Bekenntnis positioniert er sich gegen alle aktuellen Herrscher und macht sie sich zum Feind. Und das eben nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz öffentlich, wenn auch in einem etwas abgelegeneren Ort. Petrus hat also nicht nur, wie damals, als er von Jesus am See Genezareth berufen wurde, die Fischernetze, die er in der Hand hielt, losgelassen und sinnbildlich mit diesen Fischernetzen auch sein Einkommen, das, was sein Lebensunterhalt ausgemacht hat, seine Identität, was er vom Beruf her war, was er als Fischer war, sondern er hat jetzt mit diesem Bekenntnis auch noch einen Schritt mehr gemacht und er hat sich angreifbar gemacht, indem er sich ganz klar zu diesem Jesus gestellt hat. Die Frage Jesu, die er hier stellt, wer bin ich für dich, ist eine wichtige, ist eine lebensentscheidende Frage, auch heute noch. Und die Reaktion von Jesus ist, er lobt Petrus dafür. Er sieht die Bedeutung und die Tragweite dieser Worte, die er ausspricht. Er freut sich über die Worte, die Petrus da sagt. Und er tut dann das, was jeder Mensch, der sich auf den Namen Jesu Christi taufen lässt, erhält von ihm, von Gott. Petrus erhält von Gott selbst eine völlig neue Identität. Hier passiert ein geistlicher, innerer Prozess, von außen nicht wirklich wahrnehmbar. Petrus steht immer noch als Person da. Aber in Gottes Augen ist er nicht mehr nur Simon, Sohn des Johannes. Für ihn ist der Kephas, Petrus, der Fels geworden. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, wie Gott ihn sieht und was Gott in ihm sieht. Es ist wie im Alten Testament, als aus Abraham wurde, aus dem Vater, aus dem ehrenwerten Vater, ein Vater vieler. Da verändert sich etwas. Wer sich zu Gott bekennt, wer ihm begegnet, der ist nicht mehr derselbe. Sie ist nicht mehr dieselbe. Da beginnt etwas Neues. Und das galt nicht nur damals für Abraham oder für Petrus punktuell, sondern wir wissen aus der Bibel, dass das uns allen gilt. 2. Korinther 5, Vers 17 ist so ein ganz bekannter Vers. Wer zu Christus gehört, ist ein neues Wesen, eine neue Kreatur. Da hat etwas Neues begonnen, wird uns gesagt. Und sehr schön und bildlich wird uns in der Offenbarung im 2. Kapitel, Vers 17 geschrieben, dass alle, die bereit sind, auf Gottes Worte zu hören, einen weißen Stein bekommen werden, auf dem ein neuer Name für sie steht. Ein Name, den nur sie kennen, eine neue Identität, die ihnen von Gott verliehen wird. Mit dem Bekenntnis zu Jesus fängt ein neues Leben an, mit einer völlig neuen Identität. Und nicht nur das, Jesus sagt ja am Ende seiner Bergpredigt, dass jeder, der seine Worte aus der Bergpredigt hört und sich danach richtet, weise ist wie ein Mensch, der sich entschieden hat, sein Haus auf einem Felsen zu bauen, damit, wenn es stürmt und Gewitter und Überschwemmungen kommen, ein festes Fundament da ist. Und nun sagt er hier an dieser Stelle, dass er, Jesus, seine Gemeinde auf diesen Felsen, Simon Petrus, bauen möchte. Und darin sehe ich so ein unglaublich großes Kompliment und eine so große Wertschätzung, die Gott diesem Menschen entgegenbringt. Es ist so, als wenn Jesus sagen würde, es ist eine weise und es ist eine gute Entscheidung, wenn ich mich auf dich als Menschen verlasse, dich auswähle. Was für eine Zusage, was für ein Wort aus dem Mund des lebendigen Gottes ihm gegenüber. Und er bringt ihm diese Wertschätzung und dieses Lob entgegen, obwohl er ganz genau auch wusste, dass selbst Petrus in diesem Moment noch nicht das richtige Verständnis seiner eigenen Worte hatte, dass er nicht genau wusste, wer Jesus eigentlich war. Das ist in dem Moment für Jesus nicht so wichtig. Und mehr noch, er weiß ja selbst, es gibt noch einen großen Lernprozess für Petrus. Er wird noch viele Fehler machen, Und dennoch verleiht ihm Jesus diese neue Identität. Und wir wissen, Petrus wird noch einige Male richtig versagen. Einige Verse später wird er von Jesus angeschnauzt. Später sagt er nicht nur, dass Jesus sein Herr und Gott ist, sondern er sagt sogar, dass er Jesus nicht einmal kennen würde. Er verleugnet ihn. Entscheidend ist aber für Jesus die Haltung, mit der Petrus in diesem Moment ihm entgegenkommt. Das, was er mit seinem momentanen, punktuellen Wissensstand zu Jesus sagt und wie er ihn sieht. Und wie ist es bei dir heute Morgen? Wo stehst du zu Jesus? Ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob du schon alles vollkommen durchdrungen hast von diesem Jesus, vom christlichen Glauben, sondern die Frage ist, wie stehst du heute Morgen zu diesem Jesus? Es ist nicht entscheidend, wie viele Erfahrungen du schon mit Gott gesammelt hast, wo du versagt hast, was für Fehler dir unterlaufen sind oder all die Fehler, die du noch machen wirst, all die Rückschritte, die du vielleicht gehen musst, wo du dachtest, da bin ich eigentlich schon weiter in meiner Entwicklung und plötzlich falle ich wieder zurück. All das ist nicht so wichtig. Auch dein stückhaftes, bruchstückhaftes Wissen, das du jetzt vielleicht hast und wo du, wenn du in einiger Zeit, in einigen Jahren zurückblickst, vielleicht müde lächelst oder den Kopf über dich schüttelst, was habe ich damals nur gedacht, heute sehe ich es anders. Auch das spielt keine Rolle für Jesus, wenn er dich fragt, wer bin ich für dich heute? Und er fragt dich das. Er fragt das jeden Tag aufs Neue. Es ist eine Entscheidung, die wir einmal in unserem Leben grundsätzlich treffen, uns zu positionieren und aber auch immer wieder neu erneuern müssen. Jesus fragt, wer bin ich für dich heute? Und ich möchte dir zusagen, er nimmt dich mit deinem jetzigen Wissensstand an, bei allem, was noch unvollkommen ist, bei all den falschen Vorstellungen, die du vielleicht auch noch hast von ihm, von dem Glauben. Jesus freut sich über dein Bekenntnis zu ihm, völlig unabhängig davon, wie unvollständig es sein mag. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er gibt dir eine neue Identität, so wie er sie Petrus gegeben hat. Und er würdigt und er wertschätzt dich, so wie er es mit Petrus getan hat. Du bist ihm genug, so wie du jetzt gerade bist. Du bist ihm genug, so wie du jetzt gerade bist. Kannst du diese Worte so hören? Kannst du sie annehmen, an dich heranlassen? Was sich Jesus wünscht, ist ein Bekenntnis, das wir zu ihm haben. Natürlich können wir ihm jetzt das nicht so einfach sagen, wie Petrus es gesagt hat. Aber wir haben eine andere Möglichkeit, eine andere Form, heute ihm ein solches Bekenntnis auszusprechen. Und eine dieser Möglichkeiten, die uns gegeben ist, ist die Form der Taufe, von der ich heute schon gesprochen habe. Es ist eine Form, mit der wir zum Ausdruck bringen können, wer Jesus für uns ist. Denn durch die Taufe bekennst du öffentlich, wer Jesus ist. Und er stellt sich dann öffentlich zu dir und bekennt sich zu dir, so wie er sich zu Petrus gestellt und sich zu ihm bekannt hat. Und es ist vielleicht auch in einem etwas geschützteren Rahmen, so wie in Caesarea Philippi in einem Gottesdienst, nicht auf dem Alexanderplatz oder sonst wo, wo jeder zugucken kann, aber es ist öffentlich und es ist ein öffentliches Bekenntnis, anders als das, was man heimlich ihm vielleicht in den eigenen vier Wänden zuspricht. Es ist nicht überflüssig, sondern es ist das, was er sich wünscht, was er uns mitgegeben hat. Und ein Moment, in dem wir ihm und seine Nähe genauso erfahren können, wie Petrus es getan hat, als er ihm gesagt hat, wer er für ihn ist. Mein Fels, auf dem ich baue. Das ist die Form des Bekenntnisses, die uns heute gegeben ist. Und wenn du diese Frage Jesu an dich, wer bin ich für dich, beantworten möchtest, so wie Petrus es getan hat, dann lade ich dich herzlich ein, nimm an dem Taufkurs teil, der jetzt in Kürze beginnen wird, und schau und prüfe für dich, ob dieser Schritt der Taufe vielleicht für dich dran ist. Jesus sieht in dir jetzt schon so viel mehr, als du es vielleicht selbst vermutlich tust. Und er möchte dir zusprechen, all das, was er sieht, damit du diese Sicht, die Gott in dir hat, dich von dem prägen lässt. Damit Petrus weiß, ich bin der Fels, auch wenn ich versage, aber Jesus hat sich zu mir bekannt und gestellt. Das wünsche ich jedem hier, dass er das erfährt und sagen kann in einem Bekenntnis zu Jesus. Amen.